Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute im Podcast mit Lars Makull vom britischen Fintech Weaver. Lars ist bereits einige Jahre in der deutschen Fintech-Szene unterwegs. Er baute zusammen mit André Bajorat das Open Banking Startup Figo auf und nach einem Abstecher nach Indien ist er nun im Management von Weaver gelandet, einem aufstrebenden britischen Banking Startup. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, was eigentlich hinter dem Buzzword Embedded Finance wirklich steckt und warum er es für sinnvoll hält, dass Unternehmen wie der Lieferdienst Gorillas ein Bankprodukt anbieten wollen. Hallo Lars.
Hi Kasper.
Lars, du bist 2014 beim Open Banking Startup Figo damals eingestiegen, hast das Unternehmen unter anderem mit André Bajorat aufgebaut, den man ja aus der Szene gut kennt. Ihr habt schon am Anfang verschiedene Branchentreffen veranstaltet, unter anderem ein Hackathon, aus dem auch einige bekannte Firmen entstanden sind. Seitdem ist unglaublich viel passiert mit Figo, aber auch mit der Szene. Wie hat sich aus deinen Augen die ganze Fintech-Welt seitdem eigentlich verändert?
Ja, ist eine sehr, sehr, sehr große Frage. Wenn ich das versuchen würde zu adressieren, würde ich sagen, ich habe angefangen mit der Fintech-Szene ungefähr 2012, als ich damals ein Praktikum bei einem VC gemacht habe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt klassisch Finanzen in Frankfurt studiert, sehr oldschool unterwegs gewesen, mit normalerweise Praktika in Banken und Consulting. Der VC hat dann in dem Zeitpunkt gerade in SumUp investiert und das war der erste Moment, wo ich wirklich gesehen habe, dass neue Dinge entstehen in der Finanzbranche. Und genau, und dann über der Zeit mit Figo, ich glaube gerade 2014, wo dann viel im Fintech auch in Deutschland angefangen hat, haben wir sehr häufig oder sehr viel gesehen, dass neue Player wirklich sehr bestimmte Banking-Produkte adressiert haben. Die haben sich ein Bankprodukt rausgenommen, das dafür eine digitale Lösung gebaut und genau diesen Markt angegangen. Und ich glaube, das war sehr erfolgreich für viele Firmen. Wo wir jetzt gerade, glaube ich, drinne stehen, das ist auch ein Thema, wo wir jetzt drüber reden werden, ist halt, dass es jetzt viel, viel, viel stärker daran geht, dass Bankprodukte in den Kontext ziehen und in verschiedenste Anbieter integriert werden, die heute in anderen Branchen schon aktiv sind.
Wie siehst du die Open Banking Welt? Da passiert ja auch unglaublich viel. Also Visa hat gerade für über 1 Milliarde Tink, einen schwedischen Anbieter, übernommen. Auch in der deutschen Szene passiert viel. Finleap Connect hat gerade nochmal eine größere Runde gemacht. Figo ist ja mit Finleap Connect fusioniert. Fintech System wurde verkauft. Was ist da dein Blick? Auch jetzt so ein bisschen Abstand. Was ist da jetzt dein Blick drauf?
Ja, relativ ähnlich. Also ich glaube, als es 2014 oder 2013, 14 ja in den USA, aber auch in Europa mit den ersten Anbietern von Open Banking angefangen ist, haben diese Anbieter alles gemacht. Also haben sich mit Figo zum Beispiel alle Arten von Bankkonten, alle Banken im deutschen Markt adressiert. Was wir jetzt, glaube ich, gerade sehen, ist, dass viel, viel mehr Anbieter sich sehr spezielle Bereiche raussuchen und dafür genaue Lösungen anbieten. Also wir sind zum Beispiel gerade Open Banking, klassischer Open Banking Anbieter macht in der Regel Account Information Services, also Bankkontodaten auslesen und Payment Initiation, die Zahlungsauslösung. Und wir sehen zum Beispiel jetzt Anbieter, die sich sehr speziell auf die Payment Initiation auslegen und dort noch weitere Service drumherum anbieten, um noch weitere Benefits für die Zielgruppe anbieten zu können.
Okay, und das heißt, aus deiner Sicht geht dieser Trend erstmal noch in die sozusagen Spezialisierung und noch nicht und zeitgleich aber auch eine gewisse Konsolidierung, kann man ja sehen, oder?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist gerade in Europa, wo natürlich sehr viele Länder eigene Anbieter hatten. Also ich habe mal so eine Liste geführt von Open Banking Anbietern in ganz Europa. Und klar, als der Trend dann gerade mit Pleite in den USA, aber auch hier in Europa langsam angefangen ist, gab es halt in verschiedensten Ländern verschiedenste Teams, die das Problem adressiert haben. Natürlich durch weitere Fundings, durch Wachstum gibt es einige Anbieter, die dann expandiert sind in andere Bereiche, in andere Länder und natürlich andere Anbieter auch übernommen haben. Und dafür findet es gerade so eine Konsolidierung statt. Und ich glaube weiterhin aber, dass es so gewisse Anbieter gibt, die sich so bestimmte Probleme oder bestimmte Bereiche im Open Banking raussuchen, sich da sehr stark auf fokussieren, weil einfach nur die Connectivity zu Bankkonten, das war halt irgendwie damals 2014, war das nicht ein USP, aber das war wirklich ein großen Pain, den wir gelöst haben. Heutzutage gibt es halt sehr viele, die den lösen. Es ist halt die Frage, welchen Mehrwert, welchen Benefit kannst du halt noch deinen Kunden anbieten, außer der einfach puren Konnektivität zum Bankkonto.
Da könnte dann zum Beispiel eine Analyse, Bonitätsprüfung und sowas reinfallen, ne?
Genau, zum Beispiel im Bereich von der Zahlungsauslösedienst, wenn man jetzt den die Payment Initiation, wenn man die zum Beispiel an E-Commerce-Shops verkaufen möchte und einbinden möchte, die haben uns dafür noch viele andere Needs, was die Rückerstattung von Zahlungen geht, wenn ein Kunde ein Produkt zurückgeschickt hat. All diese Lösungen sind natürlich auch sehr, sehr interessant.
Glaubst du denn, dass es da auch nochmal eine weitere, mehr Zusammenschlüsse, Käufe geben wird, was diese europäischen Player angeht? Du hast ja gesagt, du hast da die lange Liste quasi mal geführt.
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, klar, gerade die Zielgruppe von diesen Firmen, das sind halt so häufig Fintech-Startup oder andere Digitalfirmen, die sind im Zweifel auch nicht auf ein Land fokussiert. Die wollen in mehreren Ländern unterwegs sein. Wenn man mit Fintech-Startup spricht, bei denen die begleitet bei der Selektion der Provider, ist ein sehr wichtiges Merkmal auch immer die Länderabdeckung, ob sie in nur einem Land aktiv sind oder in mehreren Ländern aktiv sind. Von da wird das auf jeden Fall weitergeführt. Ist die Frage halt, ob so gewisse Nischenländer, Nischenindustrien gibt, die sehr bestimmte Needs haben, die vielleicht irgendwie einen bestimmten Provider erfordern oder ermöglichen, dort irgendwie Bestand zu haben. Aber klar, im Zweifel wird dann noch weitere Konsolidierung stattfinden.
Was wird dann am Ende aus deiner Sicht, wie viel werden da übrig bleiben? Und das dann die drei, vier Ting, vielleicht Yapılı, TrueLayer?
Ja, wahrscheinlich. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht, was eine genaue Zahl sein könnte, aber so, ich würde wahrscheinlich vermuten, 4 bis 5 große Anbieter, realistisch vielleicht in ganz Europa, und dann sicherlich vielleicht weitere Nischenanbieter für gewisse Nischenmärkten und vielleicht irgendwie Nischenindustrien.
Genau, bevor wir jetzt auf dein heutiges Thema, an dem du gerade arbeitest, kommen, lass uns noch mal einen kurzen Exkurs machen, und zwar zu deiner Zeit in Indien. Nachdem du bei Figo raus bist, hast du ja eine Zeit lang da in Indien gearbeitet. Was ist da passiert und was sieht man da? Was passiert eigentlich da in der Szene?
Ja, also nochmal zu sagen, meine Frau kommt aus Indien. Wir haben zusammen studiert 2012. Als ich 2014 bei Figo angefangen bin, habe ich natürlich sehr stark auf Deutschland, auf den europäischen Markt geschaut, aber auch immer sehr stark verfolgt, was in Indien passiert ist. Damals um den Zeit 2013, 2014 war Fintech in Indien quasi nicht präsent. Gerade der Regulator war sehr, sehr einschränkend, was möglich war, was erlaubt wurde. Dann aber in den kommenden Jahren ist sehr, sehr, sehr viel passiert, und Indien ist ein sehr bekanntes Land dafür, sehr viel Infrastrukturprodukte von Regierungen oder regierungsnahen Instituten anzubieten. Also jetzt gerade wieder zurückkommen zum Thema Open Banking. Dort gibt es eine ähnliche Initiative von Open Banking, die aber von einer Behörde initiiert wurde, die nicht nur auf Banking-Daten abzielt. Also das ist noch viel weiter.
Was sonst
so? Telekommunikation, Healthcare, Insurance, die ganzen Themen, die werden auch adressiert. Banking ist halt ein ähnliches Thema, also auch in Australien vorhanden, wo die Regulatorik, die Vorschrift, einen Open-Data-Ansatz fährt, wo gewisse Industrien sich öffnen müssen. Banking ist halt sehr häufig die erste Industrie, die adressiert wird, weil hier halt sehr häufig wettbewerbshindernde Situationen vorhanden sind und der Zugang zu Daten und Funktionen sehr häufig neue Innovationen fördert. Aber andere Industrien werden danach auch kommen. Genau, und ich hatte eine Zeit lang dann, als ich bei Figo ausgestiegen bin, 2019, habe ich ja gut für mehr als ein Jahr als Freiberufler gearbeitet und unter anderem auch ein Projekt betreut, Open Banking in Indien, wo es darum gegen Banken zu helfen, die richtige Infrastruktur anzubieten. Und ja, es ist ein sehr interessanter Markt, ein sehr großer Markt, wo sehr, sehr viel passiert auf Infrastrukturseite.
Was ist da seitdem, was für Trends kann man da beobachten?
Also in Indien speziell ist, glaube ich, die Situation natürlich eine ganz andere als in Europa. Wenn man Indien betrachtet, wird sehr häufig in India 1, 2 und 3 unterschieden, die verschiedenen Gruppen oder Bevölkerungsschichten, wobei India 1 so ungefähr um die 100 Millionen Menschen umfasst, die auf einem ähnlichen Level leben wie in Europa. India 2 dann schon denen, die es ja einigermaßen gut geht, aber immer noch nicht auf dem gleichen Niveau vielleicht wie wir hier. Und natürlich 3 dann die unterste Schicht, die am stärksten zu kämpfen hat. Und was wir halt gerade extrem sehen in den letzten Jahren ist, dass natürlich vermehrt Menschen in den Klassen aufsteigen und mehr Möglichkeiten bekommen. Und die haben aber sehr häufig ganz andere Anforderungen. Die sind halt nicht die Personen, die ein iPhone oder ein teures Android-Phone haben, sondern halt wie günstigere Handys mit weniger Bandbreite, weniger Möglichkeiten. Aber auch dort gibt es zum Beispiel sehr spezielle Softwareanbieter. Es gibt einen Audio und also einen Spotify oder ein Netflix fokussiert auf den indischen Markt, der hat nicht nur den richtigen Content produziert, aber auch genau in der Weise, dass es genau auf diesen Geräten, auf dieser Bandbreite, das gut konsumiert werden kann.
Gibt es da auch ein Fintech-Beispiel für, was dir einfällt?
Ich glaube, eines der größten oder interessantesten Fintech-Startups aus Indien würde ich wahrscheinlich Cred bezeichnen aus Bangalore, von einem Gründer, der vorher schon andere Firmen aufgebaut haben. Das ist eine Lösung, die es dir ermöglicht, deine Kreditkartenrechnung einfach zurückzuzahlen. Also in Indien ist es sehr häufig, dass du eine Kreditkarte auch normal benutzen kannst und am Ende des Monats musst du die zurückzahlen. Sehr häufig halt über die bestehende Infrastruktur, dass du eine Zahlung auslösen musst. Und diese Firma hat eine Lösung dafür gebaut, dass du das einfach über deren App machen kannst. ist es sehr, sehr einfach. Der große Vorteil, den CRED als Firma hierbei hat oder die Möglichkeit CRED hat, sie haben einen sehr, sehr starken Zugang zu dieser Zielgruppe. Und das ist halt gerade India 1, also die ersten 100 Millionen, die halt diesen Service nutzen wollen und davon Vorteile haben. Und CRED hat
Was sind die Vorteile dann zum Beispiel?
Also im ersten Jahr einfach nur das einfach schnelle Bezahlen von der Kreditkartenabrechnung, aber was natürlich CRED dann das Modell, das Monetarisierungsmodell ist das, dass sie den Zugang an diese Zielgruppe verkaufen, sprich sehr viele Promotions, Marketingaktivitäten von Firmen, sehr viele Firmen, die Rabatte und kostenlose Produkte dieser Zielgruppe anbieten möchten, um sie für gewisse Produkte zu begeistern, die dann danach irgendwie dauerhaft in den Konsum übergehen.
Wie siehst du die Initiativen von Google und Facebook in Indien? Die sind da ja sehr viel weiter, haben zum Beispiel WhatsApp Pay experimentiert, Facebook da schon sehr viel stärker. Google geht ja da stärker in diese Super-App-Richtung, dass im Messenger verschiedene auch Fintech-Payment-Funktionen integriert sind. Wie siehst du das?
Der Markt in Indien ist natürlich dadurch ein sehr interessanter Markt, weil es ein großes Land ist mit mehr als 1 Milliarde Menschen, die hier leben. Wie schon beschrieben, ist es natürlich immer sehr stark in Schichten unterwegs und das Land an sich ist auch sehr fragmentiert in verschiedensten Präferenzen und auch
Kulturen am Ende. Ne?
Kulturen, Sprachen,
Essen. Auf der Banknote sind ja, glaube ich, allein 6, 7 unterschiedliche Schriftarten drauf, in denen das da steht.
Wenn man ganz genau sein möchte, kann man sagen, dass Indien mehr als 1000 verschiedene Sprachen hat. Von daher ist es ein sehr, sehr fragmentiertes Land. Ist natürlich aber super interessant für viele Tech-Firmen, diesen Markt zu adressieren, weil gerade dort, also gerade hier in Europa oder vielleicht in den westlichen Ländern, ist halt sehr häufig so, dass ein neuer Service halt sehr häufig oder häufig bedeutet, einen alten Service zu ersetzen. Ein Fintech-Startup hier in Deutschland muss im Zweifel den Kunden davon überzeugen, dass das klassische Bankprodukt nicht mehr interessant für ihn ist, sondern diese Fintech-Lösung zu nutzen. Und das hast du natürlich gerade in solchen Ländern, wo halt sehr viele Menschen mehr Geld haben, mehr Zugang zu Lösungen, die noch nichts haben, noch viel einfacher adressiert werden kann.
Wie siehst du dann, also kommt das gut an, was Google und Facebook da jetzt gestartet haben?
So und so. Ich glaube gerade Facebook mit WhatsApp Pay hatte eine Herausforderung zum Launch schon vor einigen Jahren. Die Anforderung in Indien ist da sehr stark, dass Firmen, die in Indien aktiv sein möchten, ihre Teams und auch ihre Datacenter alle vor Ort haben möchten. Und gerade die Teams müssen wirklich, die an dem Produkt arbeiten, die müssen vor Ort in Indien sitzen und dürfen nicht woanders sitzen. Das war, wo, glaube ich, WhatsApp Pay schon bekannt gegeben wurde und danach wieder zurückgefahren werden musste, weil diese Anforderungen nicht erfüllt wurden. Das sind so die gewissen Herausforderungen. Generell ist, glaube ich, Indien, wie wir es auch hier in Europa sehen, hat man natürlich schon als Regulator beziehungsweise als Regierung natürlich schon wieder einen Versuch oder einen Anreiz, lokale Player zu unterstützen und die halt eher dazu ermöglichen, diese Lösung anzubieten. Von daher viele dieser Infrastrukturprodukte, die ich angesprochen hatte, die es in Indien gibt, also gibt es sehr, sehr viel von Identity Verification über Open Banking Schnittstellen bis hin zu jetzt mittlerweile Embedded Lending Infrastruktur, die zur Verfügung gestellt wird. Die ist halt immer sehr stark darauf aus, dass alle Anbieter die parallel nutzen können und dass irgendwie keine Bevorzugung von internationalen Tech-Playern besteht.
Hat es sich da an irgendeinem Punkt gereizt, zu sagen, so, ich will jetzt hier irgendwie was aufbauen, ich will jetzt hier in diesem Markt, der sich gerade entwickelt, was gründen?
Ja, hatte ich mir schon angeschaut. Letztes Jahr kam dann Corona, das hat es dann Zweifel ein bisschen kompliziert gemacht. Natürlich ist es irgendwie auch gerade eigene Themen dann anzufangen in einem Land, wo man selber nicht aufgewachsen, keine Verbindung hat. Das ist natürlich irgendwie nur realistisch, wenn man den richtigen Co-Founder, die richtigen Partner hat, um solche Themen anzugehen. Ist bisher nicht passiert, aber wer weiß, vielleicht passiert es in der Zukunft dann nochmal.
Sehr gut, lass uns jetzt nochmal auf das Thema kommen, an dem du zurzeit arbeitest, nämlich du bist im Management des britischen Startups Weaver. Ist teilweise etwas wie die Solaris Bank macht, bietet ein Konto, eine Karte für andere Unternehmen an. Aber in der Unterscheidung, würde ich das jetzt mal so zusammenfassen, der Funktionsumfang ist ein bisschen begrenzter, dafür ist es sehr viel leichter anzubinden und auch wahrscheinlich günstiger als jetzt der Service der Solaris Bank. Wohin wollt ihr damit? Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen.
Genau, ich kann da vielleicht ein bisschen ausholen. Als ich 2019 in der Phase gewesen bin, dass ich bei Figo raus bin, dann als Freiberufler gearbeitet habe, habe ich mit einigen Fintech-Startups zusammengearbeitet und denen geholfen, richtige Anbieter auszuwählen, entweder im Open-Banking-Bereich, aber auch im Banking-as-a-Service-Bereich. Diese Kunden oder diese Firmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren größtenteils Firmen, die eigene Neobanken, Challenger-Banken bauen wollten. Sprich, das waren Gespräche mit Solaris Bank, Rails Bank und vielen Anbietern in diesem Markt. Parallel habe ich, das war gerade 2019, wo der das der Trend Embedded Banking oder noch viel stärker Fokus bekommen hat, gerade in den USA. Sehr viele VCs, die darüber geschrieben haben, und Andreessen Horowitz natürlich sehr bekannt, aber auch Matthew Harris von Bain Capital hat ja sehr viele Analysen zugefahren, was Embedded Banking bedeutet. Embedded Banking heißt halt, dass Firmen, die keine eigene Bank sind und auch keine eigene Tendenzen haben, später mal Bank zu werden, trotzdem Banking-Produkte anbieten möchten. Und ich habe halt selber gemerkt, als ich durch den Prozess durchgegangen mit der Selektion vom Banking-Service-Provider, dass die Möglichkeit, die Opportunity sehr groß ist für Firmen, die das machen möchten, aber dass die Latte sehr hoch hängt, mit diesen Firmen zusammenarbeiten, dass da sehr viel Komplexität hintersteht. Also wenn man sich das vielleicht vorher noch nicht genau angeschaut hat oder selber durchgegangen ist, klar haben traditionelle Banking-as-a-Service-Anbieter bieten dir eine Lizenz und du brauchst keine eigene Lizenz. Da ist trotzdem aber sehr, sehr viel Arbeit, die du als Kunde machen musst. Das sind Themen von Compliance, von Policy-Schreiben, kann Transaction-Monitoring sein, die Identifizierung, KYC durchführen nach richtigen Vorschriften. Das sind halt Themen, die jemand, der selber keine Erfahrung in Fintech-Branche hat, nur sehr, sehr schwer angehen kann. Und das ist halt, was ich selber gesehen hatte. Und dann bin ich in Kontakt gekommen mit den Gründern von Weaver und habe relativ schnell gemerkt, dass die Plattform, die sie in den letzten Jahren schon gebaut haben, genau diesen Need adressiert und eine richtige Lösung ist.
Wie viel einfacher ist das dann? Also wie kann man sich das dann vorstellen, wenn jetzt irgendwie hier ein E-Commerce-Startup sich überlegt, okay, ich will jetzt auch ein Banking-Produkt anbinden. Wie funktioniert das dann?
Genau, also wenn man eine klassische Banking-as-a-Service-Lösung nehmen möchte, würde ich mal, ohne jetzt bestimmte Anbieter zu nennen, würde ich vermutlich mal sagen, dass es 200 bis 300.000 Euro erfordert und wahrscheinlich 6 Monate Minimum, eher so 9 bis 12 Monate dauern kann, bis die erste Transaktion stattfindet. Mit unserer Lösung ist das Ganze mit 3 bis 4.000 Euro und 4 bis 5 Wochen möglich. Also der erste Kunde von uns, der in Deutschland live gegangen ist, also mittlerweile knapp über 5 Kunden in Deutschland, der erste, der live gegangen ist, ist ein Startup aus München, Finway, Ausgabenmanagement, die von Vertragsunterschrift bis Livegang waren es knapp 4 Wochen, die es gedauert hat. Und das ist halt nur möglich, weil wir als Anbieter sehr viele oder fast oder eigentlich alle dieser Anforderungen auf unserer Seite implementieren und unserer Plattform abbilden. Also alles rund um Compliance, regulatorische Anforderungen passiert bei uns und passiert nicht beim Kunden, wie zum Beispiel Finway.
Wir hatten jetzt vor einiger Zeit mal über Gorillas berichtet, die ja auch zumindest planen, perspektivisch sowas wie eine Kreditkarte anzubieten und ein Rabattprogramm. Und da gab es dann viele Kommentare, wo die Leute gesagt haben, das macht jede Airline schon, das bringt es doch überhaupt nicht. Was ist euer Argument, eure Hypothese, ja, dass es für viele Unternehmen doch interessant ist, so ein Banking-Produkt in ihr sozusagen eigentliches Produkt einzubinden?
Ja, also ich kann auf die Vorteile gerne eingehen. Vielleicht davor ein Kommentar, weil du es gerade gesagt hast. Airlines geben schon Karten raus und es gibt auch andere Anbieter. Ich glaube, wir kennen Amazon-Karte, eBay-Karte. Es gibt schon relativ viele, die Kreditkarten oder solche Produkte anbieten. Eins, was man sich halt sehr stark bewusst sein muss, das ist halt nicht embedded, wie wir es verstehen, also embedded von digital integriert in die Lösung. Das ist sehr häufig ein paralleles Portal, wo ich mich einloggen muss, was im Zweifel nicht ganz so schön ist wie die echte Lösung, nicht ganz einfach zu nutzen ist. Ja, ich bekomme ein paar Benefits von Cashback und Meilen sammeln, aber richtig embedded ist es eigentlich nicht. Der große Vorteil, den ich als Kunden habe, wenn mein Banking-Produkt dann halt direkt embedded ist, dass ich halt Banking genau dort machen kann, wo ich halt eh schon bin. Ich muss mich nicht nochmal einen neuen Browser öffnen, dort einloggen, da zu sehen, ich sehe meine Transaktionsdaten dort. Der Anbieter kann diese Daten noch viel stärker verknüpfen mit dem Hauptprodukt. Ich kann den direkten Zusammenhang von der Zahlung und vielleicht einer Buchung sehen in der Lösung. Da gibt es relativ viele Benefits auf Kundenseite. Was aber auch sehr wichtig dabei ist zu betrachten ist, auch der Anbieter hat unglaublich viel mehr Vorteile, wenn er diese Produkte direkt embedded. Also A, ich als Kunde, als Anwender nutze das Produkt viel häufiger. Also der Service Provider schafft viel mehr Wert für mich. Ich bleibe länger in der Lösung, mache da wahrscheinlich mehr. Und ein Argument, was glaube ich sehr häufig ein bisschen vielleicht untergeht oder wenn man sich gerade als Serviceanbieter, der Banking integriert und sich vielleicht in Konkurrenz zu Fintech-Startups sieht, ist, ich habe den Kunden schon, ich betreue ihn schon, ich biete ihm schon eine Lösung an. Jetzt ihm oder ihr auch ein Banking-Produkt anzubieten, habe ich deutlich geringere Akquisitionskosten mit diesem Kunden, weil der Kunde sich schon mal im Portal befindet. Ein Fintech-Startup muss im Zweifel relativ viel Geld ausgeben, den Kunden zu kaufen, zu überzeugen und dem Produkt zu halten. Als Serviceanbieter in dieser vielleicht einer anderen Industrie ist das deutlich einfacher.
Vielleicht kannst du einfach mal generell global mal so ein paar Beispiele geben, wo man sehen kann, was steckt eigentlich hinter diesem Wort Embedded Finance. Ich meine, ihr seid noch relativ am Anfang eurer Reise. Mhm. Wo sieht man schon so Beispiele, an denen man das mal ein bisschen erklären kann, dass diese Vorteile sieht man ganz konkret?
Ja, also ein sehr schönes Beispiel, ich glaube, es ist auch hier relativ einfach zu verstehen, ist eine Lösung, die nennt sich One Password. Kennt sicherlich der ein oder andere auch hier in Deutschland und Europa. Gibt es auch andere Konkurrenzprodukte. Am Ende ist es eine Software, wo ich als Anwender meine Zugangsdaten zu verschiedenen Tools speichern kann. Und auch hier in Europa ist es auch möglich, dass ich nicht nur meine Zugangsdaten speichern kann, sondern auch meine Daten für die Debit- oder Kreditkarte. Sprich, wenn ich mich bei Netflix neu anmelde, hilft mir der Service hier in Europa dabei, meine Zugangsdaten zu speichern und gibt auch sofort meine Bankdatenkarten an von vielleicht N26 oder der Deutschen Bank. In den USA haben die Kollegen eine Embedded Banking oder Embedded Card Lösung gestartet. Dort, wenn ich mich dort zum Beispiel für Netflix anmelde, hilft mir Netflix nicht nur dabei, irgendwie ein sicheres Passwort auszuwählen, sondern erstellt auch virtuelle Debitcard-Daten nur für diesen Service. Sprich, wenn ich mich bei Netflix registriere, habe ich nur diese eine Kartendate, die nur bei Netflix verwendet wird. Mein Vorteil als Kunde ist, dass wenn Netflix mal gehackt wird, kann ich mich relativ sicher sein, dass diese Daten, dass ich durch das schnelle Löschen dieser Daten sicher gehen kann, dass da kein Betrug mit geschehen kann. Und auf der anderen Seite, ich kann sogar auch viel einfacher überwachen, welche Zahlungen durchgehen. Sprich, wenn ich zum Beispiel Netflix kündigen möchte, brauche ich mich nicht erst bei Netflix einloggen und irgendwie durch irgendwelche 6-7 Steps führen, um den Kündigung zu finden, sondern ich kann einfach die Karte löschen und dann wird die nächste Buchung fehlschlagen und der Service ist gekündigt.
Naja, kündigen muss man, glaube ich, schon noch, oder? Sonst haben die ja offene Forderungen und man kriegt da Probleme.
Sehr, sehr häufig im Software-Service-Kontext ist, wenn die Zahl fehlgeschlagen ist, dann macht es keinen Sinn mehr, dem hinterherzugehen. Von daher ist es schon eine Möglichkeit. Gerade wenn man das gekündigt hat, kann man dann auch sicher gehen, dass keine weitere Zahlung aus Versehen ausgelöst wird vom Serviceinhaber.
Gibt es denn also weitere Szenarien, die ihr euch quasi jetzt anguckt, dass ihr sagt, so, wir gehen jetzt Immobilienportale konkret an oder E-Commerce-Unternehmen, das ist beispielsweise ein Zalando-Konto bald gibt oder ein Immo-Scout24-Konto. Gibt es da schon so Gedankenspiele, die ihr habt, wo das überall Sinn ergeben würde?
Wir haben verschiedene Industrien, die wir uns sehr genau anschauen. Ich glaube, das, was auf alle zutrifft, diese Anbieter, die wir uns anschauen, die sind alle irgendwie mehr oder weniger vertikale SaaS-Lösungen, also Software-as-a-Service-Lösungen, die sich ein bestimmtes Problemfeld oder eine Zielgruppe ausgesucht haben und dort Lösungen anbieten. Also wir haben bei Weaver schon ein paar Kunden, die das relativ gut gemacht haben. Ein Kunde von uns ist ein Startup aus Malta, die bieten eine Online-Lösung an für Inhaber von Ferienwohnungen, dass sie die gesamte Ferienwohnung über Portal verwalten können. Und jetzt mit unserer Integration können sie halt nicht nur alle nicht Bank- und Nicht-Finanzthemen verwalten, sondern auch ein Bankkonto und Debitkarten diesem Inhaber rausgeben, um alle Zahlungen abzuwickeln, die in diesem Kontext dieser Ferienwohnung zum Beispiel stehen. Das ist ein Beispiel. Andere, das sind noch keine Kunden, die jetzt live sind, aber andere Gespräche, die wir gerade führen. Plattformen sehr häufig, Plattformen, die Arbeitskräfte oder Firmen vermitteln. Also das klassische Beispiel in den USA ist ja auch Uber und Lyft, die auch.
Aber Uber hat es, glaube ich, wieder ein bisschen zurückgeschraubt.
Die haben es zurückgefahren aus verschiedensten Gründen. Lyft, der Konkurrent in den USA, bietet es weiterhin an, Bankkonto für die Fahrer, schneller auf Gelder zuzugreifen, den Kunden oder den Fahrer besser kennenzulernen, dann zukünftig auch Kredite und Leasingprodukte anzubieten. Ähnliche Vergleiche kann man auch hier in Europa sehen. Wir führen Gespräche mit Anbietern, die eine Plattform für zum Beispiel für das Vermitteln von Putzkräften oder Reinigungskräften haben, die auch im Gespräch, die ich selber geführt habe, wo der Inhaber gesagt hat, ich kenne meine Zielgruppe so gut, keiner kennt meine Zielgruppe so gut wie ich und meine Zielgruppe hat es tendenziell auch sehr schwierig, richtige Bankprodukte zu bekommen, weil es nicht die Lieblingszielgruppe von einer Bank vielleicht ist. Und er sagt halt, oder der Anbieter sagt halt, wenn ich halt diese Bankprodukte anbieten kann, kann ich halt viel bessere Value für meine Kunden schaffen als jeder andere.
Wo glaubst du, geht das alles noch hin? Also jetzt auch abseits von eurem Geschäft, sondern was im Markt passiert? Wird man diese Welle jetzt in den nächsten 18 Monaten sehen? Kommt das auch in Deutschland an?
Bin ich der festen Überzeugung. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, mir genaue Zahlen, genaue Monatsanzahlen mir ranzuschreiben. Ich glaube, Embedded Banking oder wie wir es in Deutschland auch mal häufig bezeichnen als Contextual Banking, ist schon etwas, was wir in einigen Zeit gesehen haben. Das Beispiel mit der Vermieterplattform aus Malta, aus Figo-Zeiten kenne ich auch in Startups hier aus Deutschland, die Open Banking dafür genutzt haben. Von daher sehen wir schon einige Anwendungsfälle, die vielleicht mal mit Open Banking gestartet sind, jetzt Richtung Embedded Banking gehen. Generell würde ich behaupten, Embedded Banking steht halt noch komplett am Anfang. Und ich glaube, ein Grund dafür ist auch, dass es halt irgendwie den richtigen Anbieter bedarf. Also wir hatten schon über die traditionellen Banking-as-a-Service-Anbieter gesprochen, die sehr gut sind und eine sehr gute Lösung anbieten, aber halt für den Longtail, für gewisse Anwendungsfälle einfach komplett unerreichbar sind. Und ich glaube, jetzt durch Anbieter wie uns, die wir ermöglichen, diesen Kunden innerhalb von einem Monat, zwei Monaten Produkte rauszugeben mit relativ geringen Aufwänden, gibt es halt viel mehr Firmen, die es ausprobieren können und die Benefits dadurch sammeln können. Von daher, ob es dann 18 Monate sind, weiß ich jetzt nicht, aber in den nächsten 2 bis 4 Jahren auf jeden Fall wird es, glaube ich, einige Anbieter sehen. Und ich sehe gerade auch im deutschen Markt, im deutschen ja, digitale Firmen, Startup-Bereich, einige Firmen, die sich prädestiniert dafür wären, Karten rauszugeben. Gorillas hast du selber schon gesagt, aber gibt es noch viele weitere. Hm.
Und man muss ja dazu sagen, dass sich auch in eurem Markt selbst noch was tut. Da gibt es ja zum Beispiel Swan aus Frankreich, wo Creandum eingestiegen ist. Das heißt, da in dieser zweiten Generation der Banking-as-a-Service-Anbieter tut sich ja auch noch mal was. Ihr habt gerade Geld eingesammelt, unter anderem von Headline, ehemals E-Ventures.
Genau.
Der Markt beginnt sich ja auch noch mal weiterzuentwickeln.
Genau, wie ich schon vorher beschrieben hatte, 2020, also kurz bevor ich bei Weaver eingestiegen bin, hatte ich mir den Embedded Banking oder Embedded Finance Markt sehr genau angeschaut und mit sehr vielen Menschen in den USA gesprochen. In den USA gibt es auch sehr viele Anbieter mittlerweile, die Technologie und Infrastruktur dafür anbieten, und hat mir auch in Europa diesen Markt sehr genau angeschaut. Swan hast du schon genannt, es gibt auch andere Anbieter, die jetzt nicht komplett das Gleiche machen, aber schon irgendwie diesen Need adressieren wollen von Firmen, die keine Banken sind oder keine Banken werden wollen, aber Bankprodukte anbieten möchten. Und habe halt relativ, für mich persönlich relativ schnell festgestellt, dass die Plattform und die Technologie, die Weaver gebaut hat, schon relativ speziell und einzigartig ist, weil wir halt über das Thema in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, eine eigene Scripting-Language oder eigene Programmiersprache mehr oder weniger entwickelt hat, die es halt ermöglicht, von den Compliance-Themen nahezu 100% bei uns zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wenn man beim Bankprodukte an eine Firma verkaufen möchte, die selber keine Bank ist und auch keine Bank werden möchte, dann kann man halt nicht die von dieser Firma einfordern, dass sie Dinge wie KYC, UBO, AML und sonstige andere Akronyme und Buzzwords versteht und komplett irgendwie richtig integrieren kann. Das musst du halt als Anbieter machen. Und ich glaube, da sind wir mit unserer Lösung sehr gut aufgestellt.
Wie sieht das eigentlich aus mit der Datennutzung? Weil das ist ja bei Kontodaten immer so auch so ein bisschen heikles Thema. Mhm. Aber wäre ja beispielsweise, wenn man das Gorillas-Beispiel sich anguckt, wäre es ja total sinnvoll zu gucken, okay, kaufst du jetzt irgendwie bei Flink oder bei Rewe ein und kann ich dem irgendwie durch Gutscheine dazu bringen, mehr bei mir zu kaufen? Also wie seht ihr auf das Thema?
Klar, also wie gesagt, es gibt verschiedene Vorteile, die ich ausspielen kann, wenn ich Bankprodukte in meinen eigenen Service integrieren. Gerade die Datennutzung verstehen, meine Kunden, meine Nutzer besser zu verstehen und bessere Incentives oder Anreize zu setzen, ist natürlich ein sehr, sehr valider Punkt. Ich glaube, generell hat es natürlich auch einen sehr großen Vorteil, dass Bankprodukte sehr sticky sind. Also einmal ein Bankprodukt irgendwo eingesetzt haben und gerade wenn es im Kontext passiert, gerade wenn ich es beim Anbieter einsetze, den ich eh schon sehr häufig nutze für andere Lösungen, dann bin ich halt als Anwender noch viel mehr geneigt, diese Produkte halt weiterhaft zu nutzen. Und dann wird es natürlich auch für mich sehr schwierig, wenn ich in Gorillas jetzt nehme als Beispiel, wenn ich in Gorillas die Karte bekomme und dann wie Cashbacks bekomme. Klar, Cashbacks kann dann Gorillas viel einfacher geben, weil Produkte sehr häufig bei ihnen gekauft werden, dort Anreize schaffen. Dann, selbst wenn ich mal einen Gutschein von Flink bekomme, bin ich vielleicht trotzdem nicht so stark darüber nach, dahin zu wechseln, weil ich im Zweifel weiß, dass die Benefits hier für mich größer sind. Aber das ist auch nur sehr häufig nur ein Beispiel, aber gerade in dem Beispiel, glaube ich, ein sehr wichtiges.
Die Frage, die ich mir stelle, sind die wirklich noch so sticky? Also bleiben die Leute wirklich dabei, weil dadurch, dass jetzt alles umsonst ist, dieses Basisprodukt an vielerlei Stellen, hat man natürlich dann auch irgendwie mehr Konten. Und ich kann mir vorstellen, also zum Beispiel, ich habe mir mal ein Revolut-Konto gemacht und nutze das jetzt aber nicht sonderlich oft. Und dadurch hat man ja auch mehr so tote Konten, sage ich mal, ne?
Klar, das ist ein Argument, das ich auch sehr häufig höre. Und ich glaube, das kann man auch jetzt nicht komplett jetzt mit Fakten und Daten heute schon widerlegen. Aber ich glaube, eine Sache, die man sich sehr, sehr stark bewusst sein soll, die zukünftigen Anbieter, die uns Bankprodukte anbieten, das sind halt keine Banken. Also das Revolut-Beispiel ist halt einfach, ja, es ist eine digitale Bank, ja, das hat vielleicht irgendwie bessere Lösungen als vielleicht ein traditionelles Konto bei der Sparkasse, bei der Volksbank. Aber es ist trotzdem noch eine Bank, die sich als Bank präsentiert und Bankprodukte anbietet. Wenn ich jetzt das Ganze im Kontext nutze von einem Gorillas, von einem, keine Ahnung, One Password, von Lösungen in anderen Bereichen, dann ist es die Stickiness, glaube ich, deutlich einfacher, als jetzt jemanden zu überzeugen, ein neues Bank zu nutzen.
Okay. Alles klar, lass uns zum Schluss noch mal ein bisschen darüber reden, was du für Trends in der Szene insgesamt siehst, weil du ja auch sehr viel Kontakt zu anderen Playern in Berlin, aber auch in anderen Städten hast und mitbekommst, was da neu gegründet wird, auch als Angel-Investor unterwegs bist. Mhm. Was siehst du da so an neuen Mustern, die sich irgendwie gerade auftun?
klar, in meinem Fokus natürlich irgendwie sehr viel, was ich im Bereich Embedded Banking anschaue oder auch Open Banking. Ich glaube, so die, wenn ich drei Bereiche aussuchen möchte, sind es die beiden auf jeden Fall. B2B-Payment finde ich sehr, sehr spannend. Also das,
was passiert da so aus der
Nase? Ich glaube, die viele Dinge, die wir auf der B2C-Seite schon gesehen haben, ist natürlich das klassische Beispiel, was erst B2C passiert, kommt dann später irgendwie auch zu B2B. Aber jetzt zum Beispiel gerade Startups gesehen oder auch gerade ins Eins investiert, dass eine Bezahllösung für Marketplaces, für B2B-Marketplaces anbietet. Dort Buy Now, Pay Later ist, glaube ich, schon relativ bekannt, aber gerade halt sehr fokussiert. Also wir reden hier wieder von Vertical Solution, sich bestimmte Zielgruppe rauszusuchen und da eine Lösung anzubieten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant. Und auf B2C-Seite, ohne jetzt vielleicht einen bestimmte Startup oder bestimmten Bereich nennen zu wollen. Ich persönlich finde sehr spannend die gesamte Schnittstelle zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Also wir sehen selber bei Weaver, wir haben einige Kunden, die Employee Benefits, also Mitarbeitervorteile rausgeben. Da gibt es in Deutschland auch schon einige Anbieter. Generell diese Schnittstelle, auch in den USA sehen wir Anbieter wie zum Beispiel Gusto, ein Anbieter für Technologie, für Software-as-a-Service-Lösung für Firmen, um Mitarbeiterzahlungen, Gehälter auszuzahlen, die halt immer weiter voranschreiten.
Das ist dann das, was unter Payroll-Schnittstelle quasi subsumiert wird.
Genau, und diese Anbieter, zumindest in den USA sehen wir schon noch erste Anzeichen in Deutschland, dass diese Anbieter halt auch den Schritt Richtung Mitarbeiter gehen wollen. Dass sie halt nicht nur eine unsichtbare Lösung für den Mitarbeiter sind und nur auf Arbeitgeberseite agieren, sondern dass sie auch Finanzprodukte an den Arbeitnehmer geben möchten. Und ich glaube speziell, da gibt es sehr häufig auch die Themen Early Wage Access, also den Gehälter irgendwie früher abzurufen für gewisse Mitarbeiter. Diese gesamte Schnittstelle von Arbeitgebern, Arbeitnehmer, glaube ich, ist eine sehr interessante. Und was ich halt besonders finde oder was generell besonders ist, wenn du halt dort involviert bist als Anbieter und sofort irgendwie Gehalt ist halt dann schon ein sehr, sehr, sehr sticky Bereich, wenn du da eine Lösung anbieten kannst, dass deine Kunden da irgendwie mit involviert sind in dem Bereich, ist das schon etwas sehr, kann das sehr, sehr stark sein.
Aber sieht man im Moment noch nicht so stark nach Deutschland kommen, oder? Weil in den USA gab es ja dieses, ich habe irgendwie das Produkt, dass mein Gehalt schon am Anfang des Monats ausgezahlt wird. Da gab es ja einige Anbieter, die sowas gemacht haben, zum Beispiel auch für die Gig Economy, dass man versucht zu projizieren, was kommt für Gehälter rein und das schon vorher auszuzahlen. Mhm. Sowas hat man ja in Deutschland, habe ich zumindest nicht gesehen.
Steht am Anfang.
Alles klar, Lars. Dann sind wir mal gespannt, was dann jetzt noch alles Neues kommt. Und vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Vielen Dank, Kasper. Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.